So, ich muss mich jetzt mal justieren. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich habe ein paar begleitende Charts, die Ihnen keine Erklärung bieten, aber vielleicht der Assoziation auf die Sprünge helfen. Ich sehe die aber nicht. Okay, es gibt's doch. So, zum Aufwärmen eine kleine Anekdote. Vor rund 100 Jahren hat der bekannte Architekt Hugo Hering anlässlich eines Planungsauftrags für ein Wohnhaus in Berlin den noch bekannteren Mies van der Rohe um Rat gefragt. Und Mies empfahl daraufhin: Entwirf die Wohnung rot, Hugo, kannst du alles drin machen. Das mag zutreffen, dürfte indes als Leitlinie heute kaum verallgemeinerbar sein. Denn das Wohnungsproblem, Christian Holl hat es erwähnt, ist mittlerweile vielerorts so virulent, dass wir über die Produktionsbedingungen von Architektur nachdenken müssen. Mir soll es hier um die Voraussetzungen für qualitätsvollen, kostengünstigen Wohnungsbau gehen, und zwar in Form von 5 Thesen oder Forderungen. Das sind freilich exemplarische und notwendige Forderungen, aber noch nicht hinreichende Bedingungen. Erstens, aktive Liegenschaftspolitik betreiben. Ich fange mit diesem Punkt an, der vielleicht wenig sexy daherkommt, aber von fundamentaler Bedeutung ist. Denn wenn man kostengünstiges Wohnen will, muss man vorne anfangen, also bei Grund und Boden, bei der Liegenschaftspolitik. Denn der Bodenmarkt ist ein vorgelagerter Markt. Und die Problematik, die wir derzeit haben, nämlich die hohen Mieten und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, hängt damit zusammen, dass nicht so viele Wohnungen entstehen oder sogar entstehen können, wie entstehen müssten. Der Bodenmarkt ist der Flaschenhals. Das bedeutet nicht, dass man an den anderen Stellen nichts tun soll, aber das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt. Der Bestand an baureifen Grundstücken in öffentlicher Hand ist in den letzten Jahrzehnten in vielen Kommunen stetig gesunken. Viele Liegenschaften wurden verkauft, um Verschuldung und klamme Kassen in den Griff zu bekommen. Um die Handlungsfähigkeit im Bereich der Flächenentwicklung zurückzugewinnen oder alternativ zu behalten, betreiben einige deutsche Städte eine aktive Bodenvorratspolitik. Jetzt hoffe ich mir dann eine Sondergratifikation von Herrn von Winningen, weil ich sozusagen auf das Beispiel Ulm eingehe, das ich dort wirklich für erwähnenswert halte. Deren Liegenschaftsamt kauft nämlich seit 125 Jahren, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, longue durée, seit 125 Jahren gezielt Flächen an, entwickelt sie und bestimmt, wem das Bauland zur Verfügung gestellt wird. Und so besitzt die Kommune mittlerweile mit fast 4.500 Hektar etwa ein Drittel des gesamten Stadtgebiets. Für den Ankauf von Flächen stehen dem Liegenschaftsamt ein Budget von jährlich etwa 12 bis 15 Millionen Euro zur Verfügung. Und diese Vorgehensweise über diese longue durée hat einen enorm preisdämpfenden Einfluss auf den Bodenmarkt. Und hinzu kommt, die Stadt beginnt nur dann ein Bebauungsplanverfahren, wenn die Flächen auch ihr selbst gehören. Grundsätzlich: Wie kann eine am Gemeinwohl ausgerichtete nachhaltige Stadtentwicklung gelingen? Städte müssen die Nutzung von Grund und Boden im Sinne der Gemeinwohlerfordernisse gestalten. Und das gelingt nicht allein durch städtebauliche Planung, welche einen als Angebot wirkenden Ordnungsraum setzt. Es bedarf einer umfassenderen, auch den Umsetzungsanspruch fixierenden kommunalen Bodenpolitik. Das scheint aber in vielen Gemeinden in Vergessenheit geraten zu sein. Und dabei hat schon in den 1920er Jahren Konrad Adenauer als damaliger Oberbürgermeister von Köln festgestellt, ich zitiere: Wir leiden nach meiner tiefsten Überzeugung in der Hauptsache in unserem Volk, das ist eine altertümliche Diktion, an der falschen Bodenpolitik der vergangenen Jahrzehnte. Ich betrachte diese falsche Bodenpolitik als die Hauptquelle aller physischen und psychischen Entartungserscheinungen, unter denen wir leiden. Soweit das Zitat. Immerhin ein des Sozialismus unverdächtigter Akteur. Ein zweiter Punkt, auch den hat Christian Holl schon angedeutet, Standards kritisch hinterfragen. Es ist eine Illusion, dass wir ständig Standards hochschrauben und denken, dass es trotzdem günstiger wird. Wir müssen von unseren Ansprüchen Abstand nehmen, sonst wird es nicht klappen. Es ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass der vielfach geäußerte Vorwurf, wir hätten in Deutschland völlig überzogene Baustandards, irgendwie doch zutrifft. Das zeigt der Vergleich zu europäischen Nachbarländern. Muss man hierzulande eine Decke 40 Zentimeter stark sein, reichen in Frankreich 20 Zentimeter. Eine normale Wohnungstrennwand hat in Deutschland 125 Millimeter, in Frankreich sind es nur 50. Doch natürlich geht das dann auch mit Einbußen, namentlich beim Schallschutz, einher. Ein zweiter Aspekt. Wir sollten beim Bauen von immer ausgefeilteren technischen Lösungen Abstand nehmen. Wir dürfen uns der einfachen Erkenntnis nicht verschließen, dass uns Technik in Fragen der Effizienzsteigerung nicht mehr weiterbringt. Darüber hinaus haben wir die vorhandenen Anlagen schon nicht richtig im Griff. Ebenso wie es die Ressourcen sind, ist auch unsere Fähigkeit, mit der Technik umzugehen, irgendwie begrenzt. Wir sollten beim Bauen den Menschen, also die Nutzerinnen und Nutzer, in den Mittelpunkt stellen und nicht die technischen Möglichkeiten. Die Überzeugung, dass die Technik richten kann, was das Gebäude selbst nicht leistet, führt meines Erachtens in die Irre. Innovation und Fortschritt stets mit höher, schneller, weiter gleichzusetzen, wird zum Problem. Natürlich kann man die Technik nicht ganz eliminieren. Aber Low-Tech heißt ja auch nicht No-Tech. Die entscheidende Frage lautet, wie wenig ist genug? Richtlinie sollte sein, dass das Gebäude heute 90% der Zeit mit einem relativ einfachen System betrieben werden kann. Es muss die Architektur sein, die frische Luft und Licht überall hereinlässt und nicht die Belichtungs- und die Belüftungsanlage. Zudem sind Strukturen wie vertikale Erschließung und Geschosshöhe so zu wählen, dass eine gewisse Elastizität im Gebäude entsteht, die dann eine Umnutzung ermöglicht, ohne gleich wieder in den Abriss zu gehen. Unsere Anlagen sind heute auf maximale Effizienz ausgelegt und bis ins Detail gesteuert. Sobald aber eine einzige Stellschraube nicht ideal gedreht wird, zum Beispiel durch den Nutzer, sinkt die Effizienz extrem. Robuster wäre es, das System so aufzustellen, dass es Effizienz ermöglicht und dabei eigenwillige Eingriffe, Nutzereingriffe verkraften kann. Dieser Ansatz fordert vom Menschen allerdings mehr Toleranz gegenüber den natürlichen Gegebenheiten. Wenn das Wetter über Wochen heiß ist, wird es auch im Gebäude wärmer werden. Und wenn es im Winter im Gebäude 20 Grad hat, dann sollte das keine unmenschliche Herausforderung sein, um damit zu leben. Und dann noch ein dritter Unteraspekt, die Suffizienz. Wohnungsgrößen lassen sich reduzieren, ohne dass es bei Bewohnern zu Platzangst kommen muss. Etwa indem es gemeinschaftlich genutzte Gästezimmer im Haus gibt, indem Wohnungsgrundrisse flexible Nutzung zulassen oder auch indem Gemeinschaftsräume Funktionen übernehmen, die dann der Einzelne in seiner Wohnung nicht mehr braucht. Wenn man dadurch auf 25 Quadratmeter pro Person genauso gut wohnen kann wie auf 39, kompensiert das nicht nur die gestiegenen Kosten, sondern hilft auch der Umwelt. Angemessene Dichte finden. Dichte ist im Wohnungs- wie auch im Städtebau ein Begriff von zentraler Bedeutung. In nahezu sämtlichen großen Debatten der Disziplin findet sich ein Bezug darauf. In den bauordnungsrechtlichen Vorschriften und mit dem Instrument der Zonenplanung wurden Regelungen zur baulichen Dichte gesetzlich verankert und dem, sagen wir mal, eher metaphorischen und analytischen Dichtegebrauch eine instrumentelle Anwendung zur Seite gestellt. Allerdings, über viele Jahrzehnte hinweg war der Begriff von einer Negativsicht geprägt. Beispielsweise wurden in Deutschland im Baugesetzbuch und in der Baunutzungsverordnung keineswegs Mindestdichten zum Erreichen von gesellschaftlichem Fortschritt etabliert, sondern Höchstwerte, die der Allgemeinheit gesundheitliches Wohl, also Licht, Luft und Sonne, garantieren und dem Wildwuchs etwa des sprichwörtlichen Manchester mit seinen kapitalistischen Auswüchsen vorbauen sollten. Diese Ambivalenz wurde auch nicht überwunden, als man in den 1970er Jahren das Leitbild Urbanität durch Dichte formulierte. Das war lediglich eine Art Höhepunkt in der Diskursgeschichte, während planungsrechtlich relativ niedrige Dichtewerte zementiert blieben. Und auch nach Jahrzehnten einer eher kommerziellen Stadtproduktion zeigt sich, dass auch der Markt die ökonomische Verdichtungslogik offenkundig nicht immer mitträgt. Wie der österreichische Stadtforscher Johannes Fiedler einmal ausgeführt hat, nachgefragt werden bestimmte Bautypologien, also der Büroturm, der Officepark, das Einfamilienhaus oder der Golfclub, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Und diese haben dann jeweils ihre spezifischen und akzeptablen Dichten. Wenn ein Developer ein verdichtetes Einfamilienhaus, einen verdichteten Golfplatz oder umgekehrt ein verdünntes Urban Entertainment Center baut, dann wird er Schwierigkeiten mit der Vermarktung haben. Daraus folgere ich, dass Dichte zuerst einmal eine Frage der Typologie ist. Aber unabhängig davon, er ist nach wie vor ein nagischer Begriff im Wohnungs- wie auch im Städtebau. Aber tatsächlich geht es weniger um die produzierte Dichte in den Städten selbst, als vielmehr um einen appellativen Gebrauch eines Schlagwortes. Und das rechte Maß ist bislang nicht in Sicht, auch wenn sich Dichtewerte, Dichtemodelle und Dichteberechnungen wieder einer großen Konjunktur erfreuen. Was man aber unbedingt festhalten muss, unbedingt, städtebauliche Dichte ohne adäquate Gestaltung ist total kontraproduktiv. Oder andersherum, erst unter einer dezidiert qualitativen Perspektive kann das planerische oder politische Bestreben zur Verdichtung produktiv werden oder gemacht werden. Jetzt mehr ins Feld der Politik oder der Gesellschaftspolitik gesprochen. Wir müssen die Förderlogiken anpassen und ganzheitlich ausrichten. Die große Zahl unserer komplexen Fördermechanismen und ordnungsrechtlichen Eingriffe ist weder systematisch am Ziel der Emissionsminderung noch an einer effektiven Innovationspolitik ausgerichtet. Sie ist oft kleinteilig, kurzfristig orientiert und nicht ausreichend miteinander verzahnt. So wäre etwa die Städtebauförderung sinnvoll auszubauen, um zu einer Gesamtbetrachtung zu kommen. Unterstützungsleistungen aus anderen Töpfen müssen integriert und auch integrierbar werden. Und es dürfen auch nicht, und sei es unbeabsichtigt, gegenläufige Entwicklungen gefördert werden. Also ich nenne ein Effizienzhaus Plus mit 180 Quadratmeter Wohnfläche und dann zwei SUVs vor der Tür. Zuschüsse zu Einzelgebäuden sollten nur dann genehmigt werden, wenn sie dem Quartierskonzept nicht zuwiderlaufen. Ein zweiter Aspekt. Um beispielsweise Umzüge in kleinere Wohnungen zu fördern, bräuchte es politische Instrumente, die etwa Mietneutralität je Quadratmeter für den betroffenen Haushalt sichern im Falle eines Umzugs. Und ein dritter Teilaspekt, es braucht auch neue Formen der Aneignung von gebauter Umwelt. Eine Möglichkeit könnten etwa darin bestehen, städtische Immobilienfonds anzubieten, offen, aber auf die Stadt beschränkt, bei denen jeder Bürger sein Geld anlegen kann, um ein Projekt zu fördern und gleichzeitig eine Rendite zu erhalten. Es ist für mich ja kaum nachvollziehbar, warum hierzulande mit dem Geld kanadischer Feuerwehrfonds oder australischer Rentenfonds gebaut wird, aber die eigene Stadtbevölkerung nicht in Maßnahmen investieren kann, von denen sie dann gemeinschaftlich profitiert. Was wir derzeit beobachten können, ist, dass viele ihre Wohnungsbauprojekte nicht mehr oder nur mit erheblichen Abstrichen realisieren können, weil die Kosten für Bauen, die Kosten für Energie und auch die Kosten für Kredite so stark gestiegen sind. Mein Fazit lautet, Initiativen, die dauerhaft bezahlbaren und nachhaltigen Wohnungsbau schaffen wollen, müssen von der öffentlichen Hand besser unterstützt werden. Was beim Boden ja mittlerweile schon ansatzweise funktioniert, Stichwort Konzeptvergaben, müsste nun bei den Finanzierungskosten versucht werden. Gleichsam die nächste Stellschraube, an der gearbeitet werden müsste. Aber wohlgemerkt, ich bin kein Politiker, auch wenn ich in einer öffentlichen Institution arbeite. Letzter Punkt für heute, eine gewisse Kleinteiligkeit gewährleisten. Wenn wir unter Stadt urbane Vielfalt und Lebendigkeit verstehen, dann braucht sie eine gewisse Kleinteiligkeit. Stefan Forster wird jetzt nicht begeistert sein, glaube ich. Genau die aber spielt in den Strategien der Immobilienwirtschaft keine oder doch nur eine geringe Rolle. Mehr noch, Kleinteiligkeit wird von Investoren zumeist als kontraproduktiv wahrgenommen. Und dieser Trend ist schwer zu durchbrechen, denn betriebswirtschaftlich handelt es sich um die Nutzung positiver Skaleneffekte, um Strategien der Kostenminderung, die bei der Projektierung größerer Gebäudekomplexe zu erzielen sind. Dieser Mechanismus bildet sich dann aber in der Struktur und im Bild der Städte ab, nicht immer zu deren Vorteil. Das Problem liegt meines Erachtens in der Anlage. Und damit meine ich jenes bauliche Format, das Gebäude, Freiraum und Erschließung gleichsam zu einer Betriebseinheit zusammenfasst. Hier blühen dann Monokulturen aller Art und hier wird Homogenität dann zur Beschränkung. Kleinteilig strukturierte Gebiete hingegen, von öffentlichen Räumen durchzogen, sind im Unterschied dazu entwicklungsfähig. In einer Stadt, die über eine feine Körnung und ein feinmaschiges öffentliches Wegenetz verfügt, ist für ständige Veränderungen quasi automatisch gesorgt. Es entstehen kulturelle und ökonomische Konzentrationen aller Art. Sie wandern, sie verändern sich, sie verschwinden, während an einem anderen Ort etwas auftaucht, von dem wir noch gar nichts wissen konnten. Um aus diesem Problemkreis, ökonomischen Problemkreis herauszukommen, bräuchte es vielleicht so etwas wie die Mischkalkulation, wie sie in vielen Shopping-Malls existiert, die einen Blumenladen oder einen Friseursalon zur Arrondierung des Gesamtangebotes günstigere Konditionen einräumt. Weshalb ich mir die Frage stelle, kann man ein solches Prinzip auch ins Öffentliche heben? Und damit komme ich zum Schluss. Ludwig Wittgenstein, der architektonisch grundierte Philosoph, hat einmal gesagt, Sie glauben, die Philosophie sei ein schwieriges Geschäft. Aber ich kann Ihnen sagen, verglichen mit den Schwierigkeiten, die in der Architektur stecken, ist das gar nichts. Soweit das Zitat. Da kann ich ihm nicht widersprechen. Insbesondere das urbane Wohnen ist eine komplizierte Angelegenheit mit vielen Wechselwirkungen. Es gibt diesbezüglich nicht nur eine Sichtweise und nicht nur eine richtige Entwicklung. Nicht alles, was möglich ist, ist auch realistisch. Nicht alles, was man wahrnimmt, ist unhinterfragbar. Und nicht alles, was machbar ist, ist auch wünschenswert. In der Hoffnung, Sie damit produktiv verunsichert zu haben, danke ich erstmal fürs Zuhören.